gut gefügt, dass der Wochenspruch und der Losung für das Thema heute recht gut passt. Du heißt in Philipper 4, Vers 4 bis 5, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen, ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Passt zum Advent, passt zum heutigen Tag, freut euch. Eine Frage möchte ich euch mitgeben, müsst ihr jetzt nicht beantworten, ich werde es auch nicht beantworten, jetzt nicht, am Ende vielleicht. Was glaubst du, diese Aufforderung freut euch, ist es leeres Gerede? Ist es ein frommer Spruch ohne Kraft? Oder ist da Kraft drinnen? Ist es wirklich möglich, sie alle Zeit zu freuen? Ist das eine Aufforderung, wie man sagt, wenn ein todkranker Mann mit Menschen, ja, schau, dass du gesund wirst? Oder ist es eine Aufforderung, die wirklich Inhalt hat, die Kraft hat? Vielleicht, ja, denkt es noch klar. Wir machen jetzt weiter mit dem Lobpreis. Die Evi wird noch vorher die Geschichte weiterlesen von Adventus. Wer kennt die Geschichte? Super, können Sie sich einige erinnern. Was war bis jetzt? Da geht es ja darum, dass er eigentlich die Weihnachtsgeschichte hören will. Adventus, was hat er schon zusammengebracht? Habt ihr was in Erinnerung? Stahl, genau. Um Stahl hat es erinnert. Der kommt vor. Ochs und Esel. Engel. Maria und Josef, genau. Also ein paar Dinge hat er schon gesammelt, aber noch nicht alles. Werden wir sehen, wie es weitergeht.
Am letzten Mal ist er auch Maria nicht ins Bad gekommen. Hier ist Maria in der Schwelle. So. Ich dürfte dem Minister draußen in den nächsten Tagen noch lassen. Stahl, hier sind Maria und Josef, das kam ihnen nicht an vor. Davon hatten sie schon gehört. Aber irgendwie ist das Baby noch. Das sind sie erst nur sein. Der Lebensmittelminister schon vor der Geschichte vor. Ein Hirte brachte einen großen Korb mit Brot, Wein, Fichte, frischen Obst und Hexen. Das ist zwar eine leckere Geschichte, aber nicht die Weihnachtsgeschichte, meinten die anderen Minister und bekam einen Fernsehen. Der Erziehungsminister besuchte es damit. Im Schal ging nun Josef an, Obst und Ehe das Lesen und Schreiben beizubringen, weil jeder sei ein bisschen darin der höchsten Ehre der Welt. Alle anderen Minister schüttelten den Kopf. Das kann nicht stimmen. Jeder weiß, dass das bei Obst und Ehe nicht möglich ist. Der Finanzminister, der dachte sich in besonderer Schrift aus. Dort im Schal der Obst und Ehe standen Maria und Josef und die Froh und die große Schatzkiste. Sie waren oben in die Krüge mit goldenen Edelsteinen. So waren die beiden reich und glücklich bis an ihr Lebensende. So etwas hatte noch keiner gehört. Aber auch diese Geschichte wurde verworfen. In der Zwischenzeit hatte die Kirche alles für das Weihnachtsfest vorbereitet. Die Weihnachtstorte war verziert, die Weihnachtskekse lagen an den König und den Boden. Der Weihnachtsschafkäsekuchen duftete und die Wand war glücklich und verträglich. Sie schimpfte auch nicht mehr mit Maria und Josef, sondern war froh, dass die beiden jetzt so fleißig gebrochen haben. Jetzt nahm sie die zwei in die Arme und durfte sich, ach, jetzt seid ihr meine zwei Kinder. König Adventus war das nun Thron und grübelte das Kind der Geschichte. Als er das Wort Engel hörte, zuckte er zusammen. Engel, na klar, in der Weihnachtsgeschichte kommen Engel vor. Der König lief der Schritt auf einen der Königin. Schon unter den Engelstehenden zu. Engel, Engel, Engel! Völlig aus der Atem erklärte seinen Minister, was ihm der Engel gefallen war. Auf den Blick
Inhalt. Ja, wir beten für den Karl. Danke, Vater, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass wir es jederzeit lesen dürfen und dass es immer auferbaut, aber uns zurechtweist und vielleicht traurig macht, aber dahinter kommt die Freude hervor, weil es einfach in die richtige Richtung geht. Und ich bete, dass wir jetzt offene Ohren haben und verstehen, hören und verstehen, was du zu sagen hast. Gib den Karl Vollmacht, bitte segne du ihn und gib ihm die richtigen Worte. Danke dafür. Amen.
Amen. Also, das Geschenk einer neuen Beziehung, über das haben wir vor 2 Wochen gehört, und das Geschenk eines neuen Friedens, vorige Woche, und vor 3 Wochen das Geschenk, das wir notwendig haben. Und mir fällt auf, dass bei diesen Titel, die wir da haben für unsere Predigtreihe, oft das Wort neu drinsteht. Heute das Geschenk einer neuen Freude. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Freude, hat der Bernhard schon am Anfang gesagt, ist vorhanden, aber nicht immer. Und es ist eines der Gefühle, das wir gerne haben, aber nicht immer haben. Und ich frage mich, ob diese Gefühle eigentlich beim Glauben überhaupt so bedeutungsvoll sind. Und ich als mehr kopforientierter Mensch sage mir, auf die Gefühle will ich mich nicht verlassen, also ist mir zu wichtig. Und ich habe darüber nachgedacht und bin draufgekommen, es ist falsch, so zu denken. Und ich habe mein eigenes Leben, meine Bekehrungsgeschichte sozusagen angeschaut und bin draufgekommen, dass Freude ganz, ganz wichtig ist. Aber schauen wir zuerst mal in die Weihnachtsgeschichten und die Berichte aus dem Neuen Testament über die Geburt Jesu. Und wenn wir jetzt schon Weihnachten und Advent und so weiter haben und Freude davon vorkommen soll, dann lese ich mal nach. Wo steht denn was von der Freude? Und erstaunlicherweise, man liest viel über Frieden und über Licht, über Staunen, Verwunderung, auch Jauchzen kommt vor. Aber das Wort Freude habe ich nur 2-mal gefunden und Freuen einmal. Im Matthäus-Evangelium steht, dass die Weisen aus dem Morgenland kamen. Sie haben sich erkundigt, wo könnte dieser Messias, dieser König, der neugeborene König sein, den sie suchen. Sie suchen natürlich zuerst am Königshof des Herodes und da sie dort nichts finden. Dann heißt, sie sehen den Stern wieder und sie freuten sich mit sehr großer Freude. Weihnachtspredigt ist mir nicht so richtig tief gegangen. Über den Stern sich freuen. Immerhin, es war ein Wegweiser für sie. Auch darüber könnten wir nachdenken und ob nicht manchmal ein Wegweiser, der irgendwo plötzlich auftaucht, wirklich Freude macht. Ich sage dann jetzt so mal gegangen in einer Großstadt verirrt. Also ich war jetzt viel unterwegs und in manchen Ländern gibt es katastrophale Wegweiser, nämlich gar keine. Gell? Oder die stehen immer auf der falschen Seite. Also wenn man vorbeifahren ist und im Rückspiegel, sieht man dann plötzlich, da wäre es hingegangen. Da kommt Freude auf. Das ist das Wahre. Und die zweite Stelle, und über die werden wir heute nachdenken, und das ist eigentlich das klassische Lukas-Evangelium, das klassische Weihnachts-Evangelium im Lukas. Der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Große Freude. Gott verkündigt uns große Freude. Also gut, es passt doch zu Weihnachten. Und der Peter, der diese Titel ausgesucht hat, hat ja doch recht. Also Weihnachten, und es geht um ein Geschenk einer Freude, sowieso Geschenk und Freude. Wie hängen Geschenk und Freude zusammen? Habe ich mir dann gedacht, Bernhard hat das ja auch schon anklingen lassen, wir schenken einander Dinge, ja, und hoffen, einander damit Freude zu machen. Der schenken muss, hat auch keine Freude dabei, weil er sie immer im Stress ist, nicht wahr? Vergessen wir das vielleicht, machen wir es anders, nicht? Aber der Geschenke bekommt, der nicht haben will, hat auch keine Freude. Aber warum dieses Schenken? Warum das alles? Es geht darum, das ist uns auch schon vielfach angeklungen in den letzten Predigten, es geht um das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und heute ist so nebenbei ein Wort gefallen, ein Geschenk ist etwas, was ich mir nicht kaufen kann. Wir sind ja in der privilegierten Lage, dass wenn wir etwas nicht geschenkt bekommen zu Weihnachten, dass wir am 27. ins Kaufhaus gehen können und sie selber kaufen. Die meisten können das. Ja. Auto vielleicht nicht gleich, aber wir können uns das meiste eher leisten. Und darum, die wahren Geschenke sind die, die wir uns nicht kaufen können. Die wir nicht mit unserer Geldbörse begleichen. Unser Ziel ist, wenn wir herschenken, wenn wir das herschenken, ein Geschenk soll Freude machen. Aber kann Freude auch ein Geschenk sein? Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich was bekomme, freue ich mich drüber. Aber gibt es das auch, dass ich die Freude geschenkt bekomme, ohne irgendetwas in der Hand zu haben? Ich hoffe, dass ich euch in den kommenden 15, 20 Minuten diesen Unterschied zeigen kann. Zwischen dem, ich habe es in der Hand, ich habe es bekommen und darum freue ich mich. Danke. Schön, lieb, anzuschauen. Und dem, dass ich etwas, eine Freude geschenkt bekomme, wo ich gar nichts wirklich in der Hand habe. Und die dritte Vorbemerkung, wie kommt eigentlich das Wort neu hinein in diesen Titel? Neu. Das ist nicht biblisch, bin ich drauf gekommen, aber es steht nicht in der Bibel drinnen, dass es ein neuer Friede ist. Vielleicht doch, Bernhard Peter muss mir aber korrigieren. Aber es ist richtig. Jetzt möchte ich ein bisschen nach unserer Gesellschaft heute schauen. Wir sehen zwei, oder ich sehe zwei Extreme zugleich in den Menschen, in der Gesellschaft und in mir und in dir und in uns allen. Auf der einen Seite, es geht immer um Spaß haben, ja, es geht um Happy Peppy und es muss alles lustig sein. Und wenn ich, was ich ehrlich gesagt aus Frust nicht oft tue, irgendwelche Fernsehsichtdrachen anschaue, ja, vieles ist einfach oberflächliche Spaßhaberei. Und am schlimmsten sind die Serien, wo noch der Lachautomat dabei angeht, wann ich lachen soll. Ja. Das ist diese Vorabendserien, die schreien. Aber da geht es jede Rolle, 5 Minuten nehmen, bis im anderen Raum hörst du immer alles. 30 Sekunden, das lachen alle. Also mit Kommando, so wie jedes. Ja. Dann kommt das Kommando, du musst jetzt lachen. Du musst dich jetzt freuen. Das zieht mir an. Und wenn man Seitenblicke anschaut, ja, letztendlich, wenn man heute anschaut, wie uns die Nachrichten dieser Welt, und das sind nicht gute Nachrichten, mit fröhlichen Gesichtern und freundlichen Moderatorinnen und Moderatoren verkündet werden. Und wie das Leben ein Spaß ist, die Ö3 von Montag in der Früh, können Sie schon am Freitag wieder freuen, wenn es aus ist. Die Arbeitswoche. Ich will jetzt einfach nur ein bisschen überzeichnen. Wir leben in einer Spaßgesellschaft, aber das ist nicht Freude. Es ist oberflächliches Herumtun. Und die Menschen sind innen drinnen wirklich ratlos oft und traurig. Und ich denke oft an einen Clown, der Spaß vermittelt und in seinem Herzen ganz unglücklich ist. Und große Clowns, das sind ja Künstler, die waren oft so. Sie haben andere Leute froh gemacht mit Späßen und sind selbst innerlich ganz traurig gewesen dabei. Das ist ein Extrem. Und das sehen wir in unserer Gesellschaft und das, da machen wir mit. Und das andere Extrem ist mir in der letzten Zeit auch bewusst geworden. Der Frust, die Unzufriedenheit, die Wut, alles ist schlecht, Aggression. Es gibt so wenig fröhliche Leute. Es gibt Spaß, aber es gibt keine fröhlichen Leute, oder? Alles ist negativ. Und ein Begriff, der mir in der letzten Zeit immer wieder untergekommen ist, ist der Wutbürger. Habt ihr das schon gelesen? Die Wutbürger haben zugeschlagen bei der Wahl oder bei was weiß ich wo, ja, in England, in Deutschland, bei uns. Man hat Wut auf die da oben und deshalb drückt man das in irgendeiner Form aus. Bei Wahlen, bei Protesten. Aber leider auch manchmal in wirklicher Aggression. Und wir wissen, dass das bis zu den Kriegen geht. Ich bin ja in der letzten Zeit viel herumgekommen. Und ich habe gesehen, dass es uns in Österreich, hier in unserem kleinen Land, so extrem gut geht. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie wir die ganze Zeit immer nur davon reden, dass es uns so schlecht geht. Ich sage das jetzt einfach mal. Das ist die zweite Seite. Wir sind zu unzufrieden, wir jammern über alles und haben überhaupt kein Verständnis dafür, wie gut es uns im Vergleich zu der Mehrzahl der Menschen geht. Wir sind in einem der reichsten Länder. Und dann gibt es Wutbürger. Ich hoffe, dass ich euch ein wenig eine andere Sicht geben kann heute. Dass ich euch einen Weg zu einer neuen Freude, die was anderes ist als die Spaßgesellschaft und schon ganz was anderes als die Wutbürger. Was ich euch jetzt zeigen kann. Der Text ist euch bekannt. Ich lese ihn trotzdem nochmal, steht im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel und ich lese die Marie-Kämpfer-Übersetzung, Vers 8 bis 11. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Und sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Also er sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Oder, und das möchte ich jetzt auch dazu lesen, man kann es auch übersetzen, ich verkündige euch als gute Nachricht eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Eine große Freude wird als gute Nachricht verkündigt und die ist für das ganze Volk. Und dann sagt er, heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Soweit das Wort des Herrn. Und die ersten zwei Verse sind, hätte ich übertitelt, mit das Weihnachtsevangelium eine überraschende Botschaft. Da setzt man in die Situation der Menschen damals. Es ist immer gut, sich da ein bisschen hineinzudenken. Der Kaiser Augustus will unbedingt wissen, wie viele Menschen in seinem Reich leben. Na, warum will er das wissen? Er muss erst einmal wissen, wie viele Soldaten er braucht oder haben kann. Ja? Das ist ganz wichtig. Man muss wissen, welche Leute man einberufen muss, kann und so weiter. Na, er will auch wissen, wie viele Steuern hereinkommen. Das wollen sie alle wissen. Er muss das organisieren. Vielleicht hat er auch darüber nachgedacht, wie er dort die Menschen Versorgung, wie versorgen kann ich weiter, weiß ich nicht. Bürokratie braucht man, um einen Staat zu versorgen. Ja? Ob das nun jetzt nur zur Kontrolle ist, nur zum Steuereinheben ist oder nur zum Rekrutieren von Soldaten. Es ist aber ärgerlich, dass jetzt alle Leute plötzlich sich aufmachen müssen und in ihr Vaterstaat gehen müssen, um sich dort in irgendwelche Steuerlisten eintragen zu lassen. Können Sie sich vorstellen, die waren verärgert. Warum muss ich jetzt von Galiläa herum, wo Josef und Maria gelebt haben, warum müssen wir denn jetzt hinuntergehen nach Judäa, das ist ungefähr so eineinhalb, zwei Tage Gehzeit, durch ein komisches Land durch, Samaria muss man durch und so weiter. Warum müssen wir da runter? Nur, dass wir uns dort eintragen lassen und das noch dazu mit dem großen Bauch. Also, ich glaube, die Menschen und auch Maria und Josef waren nicht glücklich darüber, dass sie gerade jetzt gehen müssen und dass sie überhaupt gehen müssen und dass der römische Kaiser solche Sachen bestimmt. Und der König Herodes, der Marionettenkönig, der war ja auch ein Kaschkader, dass der uns da einbruchst und der Stadthalter Quirinus, dass der von uns verlangt. Und heute sagen wir, Fußbürger, wir ärgern uns über die Regierung, wir ärgern uns über die EU, also wir ärgern uns überhaupt am meisten. Wir haben Empörung in uns, es stört uns was. Die haben das auch gehabt. Aber auf welchem Niveau, möchte ich mal sagen, denkt mal darüber nach. Weil sie hatten eine Besatzungsmacht. Sie waren unterdrückt. Und wenn du kein römischer Staatsbürger warst, hast du nie die Chance gehabt auf ein faires Gerichtsverfahren oder irgendetwas. Also die hatten schon auch Grund, der Ärger zu sein. Vielleicht gibt es auch heute manchen Grund, dass wir uns ärgern. Und in diese Situation hinein passiert etwas. Aber schauen wir noch auf die Hirten hinschauen. Die Hirten waren jetzt unbedingt die Privilegierten der Gesellschaft. Und sie waren vielleicht auch mit den Umständen unzufrieden. Ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich habe mir so gedacht, wo ist Jesus auf die Welt gekommen? In einem Stall. Wo ist normalerweise in einem Stall Tiere? Welche Tiere, die sonst auf der Weide sind? Ja, vielleicht mussten die draußen übernachten, die Hirten mit ihren Tieren, weil sie den Stall für Gänse gebraucht haben, weil so viele Leute unterwegs waren. Vielleicht. Und dann haben sie sich auch nicht gefreut. Jetzt müssen wir da draußen sein, nur weil diese depperte Regierung eine Rückzählung will. Sogar den Stall müssen wir aufgeben. Aber wenigstens haben sie sich mit etwas trösten können. Auf diesen Feldern hat einst der große König David das Hirte. Also das war ihr eigentlicher Urvater. Und sie haben das Gleiche gemacht wie der König David. Schafe geweidet. Aber kann man sich von dieser Tradition etwas abschneiden? Kriegt man eine wärmere Decke dafür? Ein besseres Essen? Oder mehr Lohn? Die Situation war vielleicht, wahrscheinlich, ich denke, sie war nicht unbedingt positiv. Also von vornherein sagen, ach, jetzt muss was Besonderes passieren. Ich bin so froh, Weihnachten kommt, ich bin so froh. Es ist so ähnlich, wie es oft in unseren Familien ist. Stress am Höhepunkt und dann eine Explosion. Und da passiert etwas, eine überraschende Botschaft, ein Engel, ein Bote, wie er ja wohl ausgesehen hat, möchte ich wissen. Ich stelle es mir vor, ein Flügel so. Ich glaube es nicht, dass er Flügel gehabt hat, aber steht ja nicht in der Bibel, brauchen wir es. Jeder kann sich vorstellen, was er will. Er kommt, tritt auf, ein Engel des Herrn stand vor ihnen. Vor ihnen steht er da, ja? Und dann heißt die Herrlichkeit des Herrn umgab sie. Ich habe immer gedacht, der Engel ist im Glanz gestanden. Aber wenn ich das jetzt so richtig verstehe, dann sind die Hirten plötzlich im Glanz Die Hirten sind plötzlich im Glanz gestanden, in der Herrlichkeit Gottes. Hey, diese dreckigen Leute, die da bei den Schafen am Feld sind, die waren vielleicht nicht unbedingt schön anzuschauen momentan, oder ich weiß nicht. Die sind plötzlich im Rampenlicht Gottes. Der Scheinwerfer strahlt genau, der Scheinwerfer Gottes strahlt genau auf dich. Genau dorthin. Ist es angenehm? Denke ich mir. Also wichtig ist, dass genau zu den Außenseitern und nicht zu denen, die im Palast leben, dieser Scheinwerfer Gottes kommt. Und dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht am wenigsten davon erwarten. Mir ist es mit ihm angenehm, wenn Gott mich wirklich anstrahlt. Weil dann sieht man manche Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber dieses Licht ist nicht so wie ein helles, grelles, gnadenloses Licht, sondern es ist ein Licht, wo sehr, sehr viel Liebe mitschwingt. Das sind wir euch später noch. Auch ich hätte mich geschreckt. Sie waren voll Furcht, sie fürchteten sich sehr, sie erschraken sehr. Und dann sagt der Engel, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine große Freude, die für das ganze Volk sein wird, oder? Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Freude. Weihnachtsevangelium, eine Botschaft der Freude. Freude ist nicht Spaß und ist nicht oberflächliche Heiterkeit, sondern ein Gefühl, das aus der Tiefe kommt. Versuche ich jetzt mal so erklären. Es geht nicht nur um das, wie du dich nach außen gehst. Und vielleicht ist das Äußere gar nicht so wichtig, ob du jetzt so passiert oder wie du dich jetzt benimmst, sondern es geht darum, wie sich dein Herz ausschaut. Und es ist nicht nur eine Freude, sondern eine große Freude. Nicht ein bisschen, sondern eine große Freude. Ja, warum? Gott ist so großartig. Der ist überhaupt nicht knausrig. Der hat so viel. Und er gibt uns auch so viel. Der Bote kommt von Gott und er verkündet, er bringt eine große Freude. Nicht nur ein bisschen. Und diese Freude ist für das ganze Volk, nicht nur für die Privilegierten oder eine bestimmte Gruppe oder eine bestimmte Konfession. Für das ganze Volk ist es bereitgestellt. Das Weihnachtsevangelium ist also doch eine Botschaft der Freude. Aber warum? Hier fehlt mir noch etwas. Ja. Warum soll ich mich freuen? Warum sagt die Hirten sagen, okay, warum sollen wir uns freuen? Das hier auf dem Feld. Denn die Beleuchtung ist gut, das haben wir noch nie erlebt, aber das ist super, ja. Aber warum sollen wir uns freuen? Denn euch ist heute ein Retter geboren. Und das ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Das ist die Botschaft der Rettung. Das Weihnachtsevangelium ist eine Botschaft der Rettung. Retter, wieso brauchen wir einen Retter? Wir brauchen einen Führer. Wir brauchen einen, der wirklich mal aufräumt. Der alle unfähigen Politiker wegräumt. Der die Römer raushaut. Wir brauchen einen, der die Römer hinaushaut. Das muss ein charismatischer Führer sein. Den brauchen wir. Also ein Baby Baby soll das sein? Wenn der später mal groß ist, vielleicht, ja, aber das erlebe ich ja nicht mehr, oder? Das ist mir zu wenig. Ich brauche einen Führer jetzt. Vielleicht haben sie so gedacht. Weiß es nicht. Später mussten die Jünger, Jesu, die mit ihm gelebt haben, und das war dann ungefähr 30 Jahre später, mühsam lernen, dass Jesus eine ganz andere Rolle spielt, als politischer Führer zu sein. Und er war kein Revolutionär, der sich gegen die politischen und militärischen Besitzer aufgelehnt hat, sondern er war ein Retter der Menschen, jedes Einzelnen. Und zwar hat er die innere Verlorenheit bekämpft. Er hat uns dort abgeholt, wo wir eigentlich dienen, die Defizite haben. Und da kommen wir wieder dazu, woher kommt die echte Freude? Aus ihm, von innen her. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Aber er hat ihnen gesagt, du musst dich retten lassen, du musst es annehmen. Und nur wer erkennt, dass er verloren ist, kann gerettet werden. Ich habe mal als Jugendlicher einen Rettungsschwimmerkurs gemacht. Ja. Da haben wir gelernt, solange ein Ertrinkender ums Schiff schlägt, musst du ihn lassen. Weil er will sich selber retten, obwohl er es nicht mehr schafft. Ja. Aber wenn du hingehst und den retten willst, dann kann es dir nur passieren, dass er dich selber hinunterzieht und dass es eben schlecht ausgeht. Erst wenn du nicht mehr versuchst, dich selber zu retten, sondern ruhig wirst, vor Gott, kann er dich retten. Dann beginnt nämlich etwas in dir. Eine Erneuerung, eine Umwandlung, die eine echte und tiefe Freude bewirkt. Und ich denke, ein Grund unserer Freudlosigkeit und des ganzen Frustes, den wir in unserer Gesellschaft, in dem wir auch manchmal in unserer Gemeinde und in unseren Familien erleben, ist die fehlende Erkenntnis, dass wir selbst verloren sind und uns auch nicht selbst retten können, sondern dass wir uns retten lassen müssen. Und dazu ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Als Baby, aber das Baby ist er nicht geblieben, sondern er ist ans Kreuz gegangen. Und ich komme schon ist gut, zum Schluss. Wie ich dieses Geschenk der neuen Freude erlebt habe und immer noch erlebe. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch jetzt, wie das bei mir war. Weil ich bin draufgekommen, dass ich wirklich durch ein Geschenk der Freude den Herrn Jesus gefunden habe. Das war schon vor 45 Jahren, habe ich nachgerechnet, hat mich ein Freund mitgenommen in die Jugendstunde und ich bin das erste Mal Jesus Christus in der Bibel begegnet. Wir haben über eine Bibelstelle im Neuen Testament gelesen, geredet, das haben wir gemeinsam gelesen, das war die Berufung des Levi und der Befehl hat ein bisschen was gesagt und ich war so fasziniert von diesem Jesus, so wie der Levi, der einfach mit Jesus mitgegangen ist. Es hat mich auch die Gemeinschaft mit den jungen Leuten und das Singen der Jesuslieder begeistert und so weiter. Aber vor allem hat mich dieser Jesus begeistert. Dieser Jesus, der durch die Menschen zugegangen ist. Und der offensichtlich die Menschen verstanden hat. Und einige Wochen später, das waren 2 Monate, hatte ich ein sehr seltsames Erlebnis. Ich hatte einen unangenehmen Arbeitsauftrag meiner Mutter zu erledigen. Ich musste Himbeeren pflücken. Wir hatten damals Himbeeren, die im Juli fertig reif waren und nicht so wie jetzt, die werden alle im Herbst erst reif. Aber die waren im Juli und es war heiß und das war nicht lustig. Sonne war heiß und ich wollte das nicht machen. Aber ich war dann gehorsam am Sonnenweg gegangen und habe dann mit Unlust Himbeeren gepflückt und wir hatten eine sehr lange Hecke. Und irgendwie habe ich plötzlich eine unerklärliche Freude verspürt. Und ich habe mir gedacht, was das ist jetzt nur so freundlich über etwas bei einer Situation, wo ich keinen Grund dafür habe. Ich will eigentlich nicht dafür jetzt arbeiten. Aber ich habe mir gedacht, das kommt jetzt von dem Jesus, von dem ich jetzt schon mehrmals in der Bibel gelesen und gehört habe. Irgendwie habe ich das erste Mal etwas gespürt, was Jesus mir geschenkt hat, ohne dass ich es erwartet habe. Und es war ein Geschenk der Freude. Es hat ja kein äußeres Geschenk gegeben. Also es war nicht ein Geschenk, das mir Freude gemacht hat, sondern es ist mir Freude geschenkt worden. Und ich hatte dann auch noch einen Kampf in der Nacht über, will ich jetzt mit diesem Jesus leben oder will ich nicht und so weiter. Und als ich das beschlossen habe, da habe ich auch noch einen wirklich tiefen Frieden gefunden. Und das ist mit Auf und Ab geblieben. Und das ist jetzt 45 Jahre. Und ich bin Gott so dankbar dafür. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie sonst mein Leben gelaufen wäre. Am darauffolgenden Tag hat mir Jesus, da hat mir mein Freund erklärt, das Geschenk der Freude bekommen, ohne zu begreifen, was die Rettung ist. Ja? Da habe ich Jesus gefragt, meinen Freund Peter gefragt, und was ist das Ganze mit dem Kreuz? Dann hat er mir das erklärt, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und so weiter. Wir haben Erträge des alten Menschen und Anfang des neuen Menschen so besprochen, dass mir das erst nachher bewusst geworden ist. Aber es war, dass die Freude, die mir Gott geschenkt hat, der Anfang eines neuen Lebens war. Und immer wieder muss ich das erkennen. Es gibt wahre Freude, tiefe innere Freude, die auch unabhängig von Umständen ist. Und die schenkt nur Jesus Christus. Nur Jesus Christus. Lass dir diese neue Freude schenken. Vielleicht bist du, hast du das noch nie erlebt. Vielleicht bist du ganz erstaunt, dass Menschen sowas sagen können. Vielleicht ist Jesus für dich nur eine historische Persönlichkeit oder irgendetwas, aber du kannst ihn persönlich erleben. Und wenn er dich angreift, dann bekommst du eine innere Freude. Und die, die das schon erlebt haben, sollen es neu machen. Immer wieder neu. Denk mal darüber nach, wofür wir wirklich dankbar sein können. Wir haben es halt auch schon im Gebet gehört, wir haben es in den Liedern gehört. Denken wir darüber nach, was Gott in deinem Leben bisher gemacht hat. Denken wir darüber nach, 45 Jahre ist nicht gut, da ist viel schief gehen können. Ich danke Gott dafür. Es ist manchmal schief gegangen, aber er hat mich bewahrt. Und suche die Gemeinschaft mit dem Herrn. Das gibt die Freude. Wenn ich mich wirklich die Zeit nehme, die Ruhe nehme, mit Gott zu reden und in sein Wort zu lesen. Und suche die Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich hoffe, dass der Gottesdienst halt auch sowas ist, wo du diese innere, tiefe Freude, diese neue Freude geschenkt bekommst. Amen.
Geschenk, über das ich mich freue, ist etwas, was ich nicht mir selber kaufen kann. Die Rettung können wir. Wir können uns nicht selber rausziehen. Und ja, das erfüllt mich immer mit Freude. Und machen wir uns bewusst bei dem Zeugnis, der Karl hat vor 45 Jahren ein Geschenk bekommen, über das er sich heute noch freut, vor 45 Jahren. Ich denke, das ist ein einmaliges Geschenk, oder? Ich bin überzeugt. Wir tragen auch so eine Freude in uns, weil Gott uns da irgendwann genau das Richtige geschenkt hat, was wir gebraucht haben, damit wir einfach weiterkommen. Beim Brotbrechen denken wir an das Schlüsselereignis eigentlich, dass das alles ermöglicht hat. Und der Karl am Anfang, wenn wir geredet haben, hat einer bewusst gemacht, einfach eine Eigenschaft Jesu, ja, wie er sich gefreut hat, wie es zum Brotbrechen gegangen ist. Also zum Abendmahl, zum letzten Abendmahl gegangen ist. Wenn man sich die Szene vorstellt, Jesus geht mit einem Jüngern zum Abendmahl. Er weiß, er geht jetzt mit denen feiern, die eigentlich schuld daran sind, dass er sterben muss. Mit extrem ausgesprochen, vielleicht er geht mit seinen Mördern essen, sozusagen. Also extrem ausgedrückt. Und jetzt lese ich euch was vor, was Jesus in der Situation gesagt hat. Als dann die Stunde des Passa gekommen war, nahm Jesus und die 12 Apostel mit ihm Platz. Da sagte er zu ihnen: Von ganzem Herzen habe ich Verlangen danach, gerade dieses Mal mit euch zu feiern, bevor ich weide. Er hat sich gefreut gehabt, dass er mit seinen Jüngern für Dreher oder bei solcher Stimmung hilft, das Brotbrechen, also das Abendmahl feiern darf. Und das ist für mich wirklich so ein Grund der tiefen Freude, der eigentlich unter allem steht. Und vielleicht können wir das heute, wenn wir Brotbrechen gehen, auch ein bisschen ausdrücken. Drücken wir unsere Freude aus, die wir haben, weil Gott uns geschenkt hat, in irgendeiner Weise, die dann trockt, die Freude. Ja, lade ich recht herzlich ein. Jeder, der von Jesus beschenkt worden ist, der seinen Tod für sich sondern in Anspruch genommen hat, der weiß, Jesus ist für mich gestorben und das nehme ich an, ich will ihm nachfolgen, ist herzlich eingeladen, diese Freude mal auszudrücken. Gemeinschaft. Ich habe euch am Anfang eine Sache vergessen, genau die Kollekte. Das wird sich erinnert. Also bitte, wer etwas geben möchte, bitte danke. Herzlichen Dank dafür. Ich habe euch am Anfang die Frage gestellt, ob der Bibelvers, den der Paulus den Philippern niedergeschrieben hat, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber und wieder sage ich, freut euch, ob das ein frommer Spruch war sozusagen, ohne Kraft oder ob da Power dahinter ist, ob das einen Grund hat. Mit einem zweiten Wort, auch von Paulus, möchte ich die Antwort geben. Zumindest ist es für mich die Antwort. Sie steht im zweiten Korintherbrief, im 6. Kapitel, der Vers 10. Da geht es, also es eigentlich reißt sich in was aus dem Zusammenhang, es ist ein längeres, das will ich jetzt nicht vorlesen. Und da geht es darum, was das Wissen um die Gnade Gottes bei ihm bewirkt, bei ihnen bewirkt, beim Apostel, bei den Aposteln. Da sagt er, wir erleben Dinge, die uns traurig machen und sind doch immer voll Freude. Ich lese noch ein bisschen weiter. Wir sind arm und machen doch viele reich. Wir besitzen nichts und doch gehört uns alles. Lasst die Gnade, die Gott euch schenkt in eurem Leben, nicht ohne Auswirkungen bleiben. Der Vers heißt für mich, mit Jesus im Schmerzen ist das der kraftlose Spruch, sondern Jesus in mir, der schenkt mir eine tiefe Freude, die durchdrückt. Freude ist ja etwas, wir haben es gehört, ein Gefühl. Unsere Gefühle, die werden beeinflusst, ohne dass wir es jetzt groß im Griff haben, nicht immer. Letztlich haben wir es vielleicht schon, oder hoffentlich im Griff, aber der erste Eindruck ist auch einmal da. Nicht? Wenn irgendetwas kommt, dann sind wir einfach traurig. Das ist einfach so. Wir beeinflussen von dem, was wir sehen, von dem, was wir riechen, von dem, was wir hören, von Freude oder Traurigkeit, einfach von dem, was wir erleben. Aber noch tiefer, denke ich, ist dann das, was wir im Kopf haben, wenn wir uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat, an die Errettung, die wir nicht selber machen können. Beziehungsweise auch in jeder Alltagssituation weiß ich, wenn ich traurig bin, weil mir halt irgendetwas so anzieht, weiß ich, Jesus ist darüber her und er kann mich dort raus erretten. Vielleicht so ein bisschen Ermutigung, das in der Zeit, wo wir traurig sind, einfach an das denken, was Jesus uns geschenkt hat. Dann kommt die Freude auch wieder. Ja, damit möchte ich euch entlassen. Die Sabine hat gesagt, sie hat ein Beispiel von Freude. Bin gespannt. Und dann sind wir.
Ich bin am Donnerstag zu meiner Reha gefahren nach Bruch und habe im Auto wirklich ganz laut, ich habe halt oft juchzt. Ich habe seit meiner Operation eine starke Blutarmut, habe damals ja Konserven gekauft und habe jetzt seit mehreren Monaten oder den Versuch gehabt, dass ich das, dass der Eisen wieder einfach zu einem vernünftigen Wert kommt und am Donnerstag habe ich die Nachricht gekriegt, dass es sich verdoppelt hat. Und das hat mich einfach trotzdem Juchzen gebracht. Das andere war, ihr wisst ja, dass ich ein Reichsheim-Studium gemacht für Deutsch als Fremdsprache und von einer Schule angefragt worden ist, ob sie 10 Stunden Karenzvertretung Italienisch unterrichten könnt. So, jetzt hat das Arbeitsmarktservice gesagt, das geht nicht. Wenn sie die Stelle annimmt, kriegt sie das Studium nicht befördert. Und ich habe mir gedacht, das gehört da nicht wahr sein. Und von Sebastian, seiner Freundin, die Mama, die ist Professorin, die hat sich noch schlau gemacht beim Juristen und hat gesagt, da kann man wirklich nichts tun. Sie kann jetzt nur fertig studieren und dann schauen, dass sie einfach eine Arbeit kriegt oder wie immer. Auf alle Fälle kann man schon was tun, wenn sie halt die Benachrichtigung kriegt, sie kann unterrichten und sie verliert Arbeit. Also das gilt für das Studium und das hat mich wiederum so in Freude versetzt, weil Gott einfach gut ist und er liebt es wirklich, gütig zu sein und uns einfach auch bei dem, was uns Not macht, zu helfen. Halleluja.
Ja, Alltag. Danke für das super Beispiel. Keine leeren Worte, sondern Tatsachen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das erleben dürfen. Wirklich, dass du im Alltag eingreifst. Du bist der große Retter unseres Lebens, unserer Seelen, dass wir ewig bei dir, beim Vater sein dürfen. Und du bist der Retter auch in den kleinen Dingen im Alltag. Dafür lobe ich dich und danke dir dafür. Bitte hilf uns, das wirklich mitzunehmen in den Alltag und genau daran zu denken, wenn es Not ist. Ja. Ich lobe dich dafür und bitte um deinen Segen für jeden, der da ist. Geh du mit uns nach Hause, führt uns durch die Woche. Schenk, dass wir Lichter sind für dich und die Freude mit hinausnehmen, die du für uns bist. Amen. Und wir singen noch ein Lied gemeinsam und dann können wir draußen noch ein bisschen die Freude gemeinsam genießen.